Khan ist nach einer Attacke von Jack Perry und der Elite auch Next Round. Trent Barrettas Turn hat einen ersten Höhepunkt in einem Parking Lot Brawl gegen Chuck Taylor erreicht. Swerve Strickland hatte seine erste erfolgreiche Titelverteidigung. Es ist mal wieder viel passiert und wir reden darüber. Viel Spaß beim Hören. Wrestling-Fans, willkommen bei einer neuen Ausgabe der Elite Hour hier bei wrestling-infos.de. Ich bin Katha und bei mir ist Thorsten. Aloha.
Guten Abend allerseits.
Ja, eine neue Runde. MVPs, nein, die Originals, ne? Wie hatten wir uns getaggt?
Die OGs.
OGs. Jetzt haben wir ganz viel Hintergrundgeräusche, weil mein Kind ist gerade aus dem Schlafzimmer gekommen. Fängt gut an. Erst mussten wir die Aufnahme nochmal neu starten, weil die Katze gemault hat. Jetzt kommt das Kind.
Cat-Content, Julian-Content, Ehemann-Content. Heute bieten wir das volle Programm.
Aber echt jetzt? Na gut, okay. Jetzt scheint jetzt ruhig zu sein. Genau, ja. Viel passiert halbwegs. Es ist ja vor allem Tony Khan gerade viel beschäftigt. Bei NFL ist gerade viel und bei AW ist gerade viel. Was machen wir zuerst? Sollen wir zuerst über die neuesten CM Punk-Gerüchte reden?
Ja, fangen wir doch damit an.
Okay, angeblich hat Tony Khan geflunkert, was die Entlassung von Colt Cabana angeht. Zumindest glauben das wohl einige im Roster. Das heißt, selbst obwohl Punk weg ist, scheint es bei AW wegen ihm immer noch zu brodeln oder zumindest behaupten das Quellen. Ich weiß aber echt immer nicht, wie ernst man sowas nehmen kann. Sicherlich gibt es Unmut darüber. Aber ich glaube, im Wrestling-Business, das ist so schnelllebig. Da hat jeder andere Dinge im Kopf. Glaubst du, das ist echt noch so ein großes Ding bei denen?
Naja, ein Teil der Leute, mit denen Punk gut konnte, seine Collision-Friends, ne, also mit denen er ja ursprünglich dann bei Collision sein Ding durchziehen sollte, die werden da vielleicht ein bisschen missgestimmt sein. Und ich sag mal auch so, was Tony Khan auch dann ab und zu mal so von sich gibt, ob es in Social Media ist oder in Podcasts, das wird wahrscheinlich auch nicht bei jedem bei AEW auf Gegenliebe stoßen. Also er wird da auch seine Leute haben, die mit ihm jetzt nicht so glücklich sind, zumindest was er so macht, aber so im Großen und Ganzen, denke ich, wird er bei AEW noch beliebt sein.
Entschuldigung, eine Sekunde. Möchtest du nochmal gute Nacht sagen? Okay, gute Nacht.
Jetzt das erste Mal, dass wir Julian live im Podcast hören.
Und den Schmerz habe ich auch noch bekommen. Easy.
Damit
hast du mal Junior oder was sagst du?
Nee, Julian, oder nicht?
Nee. Nein, aber den Namen verrate ich auch nicht online.
Ach so, okay. Little, ich weiß, irgendwas mit J war's. Wir haben aber
ja,
schon
Little
länger...
J nenne ich ihn überall online, weil genau. Seinen echten Namen nicht...
Alles klar, dann bleiben wir bei Little J.
Little J ist mal etwas.
Und somit gab es dann auch ein Bussi in der Sendung, weil zwischen Mariah und Mina ist das ja leider dazu nicht gekommen.
Ja, diesmal nicht. Okay, ich meinte Unmut wegen, es war ja direkt auf Colt Cabana die Entlassung, beziehungsweise man glaubt Tony Khan nicht, dass er ihn eben nicht wegen Punk entlassen hat. Deswegen glaube ich, dass eher dann sind es eher so Leute um die Bugs rum, beziehungsweise Colt Cabana war ja auch mit Evil Uno und so befreundet. Vielleicht, dass es aus der Riege kommt. Aber wie gesagt, ich finde das mal total komisch, wenn Leute dann nach sowas dann immer noch versuchen, da so viel reinzulesen und man weiß einfach nicht, wie die Stimmung so richtig ist.
Eben, letzten Endes kann es keiner mit Sicherheit sagen.
Dass Tony
Ja,
Khan jetzt wahrscheinlich nicht der beste Chef aller Zeiten ist, aber er ist wahrscheinlich auch nicht der schlechteste. Also ich.
sagen wir mal so, er ist sicherlich ein netter Chef, ne? Deutlich netter als andere Bosse, aber vielleicht
So
nicht
wenig
der.
bossig.
Ja, das ist ja das, was man ihm so vorstellt, dass er zu wenig Boss und zu viel Fan ist. Aber wir sagen mal, mit dem Main Event, was so bei Dynamite passiert ist, vielleicht geht er jetzt ja ein bisschen aus den Shows dann raus und ich sag mal, für seine anderen Sachen, da sollte man dann vielleicht eine Authority Figure finden, die dann offiziell für AEW spricht, weil manchmal ist er da ja auch ein bisschen eher zuerst reden und dann denken oder
Oh, aber ich,
nachdenken.
also Authority Figure nicht, aber natürlich könnt ihr noch einen anderen richtig offiziellen Pressesprecher nehmen. Sollten sie vielleicht auch teilweise, wobei jetzt das, was du ansprichst, oder den Punkt, über den wir auch vorher schon geredet haben, das war dieses nach NFL-Interview. Und da gibt er natürlich Interviews, wo er WWE mit Harvey Weinstein verglichen hat, was ich komisch finde, eine ganze Company mit einem Typen zu vergleichen. Ich hätte verstanden, hätte er gesagt, Vince McMahon mit Weinstein. Ich glaube, die beiden sind sich charakterlich wahrscheinlich nicht sehr ähnlich. Ich habe jetzt zwei Bücher relativ dicht hintereinander gelesen. Einmal das von Ronda Rousey und gerade lese ich das von Becky Lynch. Und bei beiden finde ich, die sind nicht total. Ah doch, Ronda war super negativ Vince McMahon eingestellt. Ja, aber Becky ist nicht total negativ Vince McMahon eingestellt. Aber das, was die da zwischendurch erzählt, ist echt creepy. Ich finde den Dude so komisch. Also ja. Der Vergleich wäre vielleicht okay gewesen, aber manchmal verstehe ich es auch nicht.
Ja, der wäre sicherlich passender gewesen, weil bei beiden, sage ich jetzt mal, bei Mr. Weinstein und bei Vince, da die Anklagepunkte so in die gleiche Richtung gehen, wenn ich das mal so formulieren darf. Vielleicht wäre es auch vergleichbar gewesen, weil WWE, da werden definitiv mehrere Leute gewesen sein, die Bescheid wussten und das ganze System ja irgendwie ein bisschen auf der Anklagebank sitzt mit, also das System WWE sozusagen, was Vince da über Jahrzehnte aufgebaut hat. Aber das, was Tony gesagt hat, ich sag mal, hätte er jetzt eine andere Person genannt, die vielleicht jetzt nicht gerade Harvey Weinstein heißt oder hätte WWE mit einer anderen Company verglichen, die vielleicht jetzt nicht immer für faires geschäftliches Verhalten bekannt ist, dann wäre es vielleicht nicht arg so schlimm gewesen und es wäre jetzt nicht so ein Gesprächsthema.
So ein Gesprächsthema ist auch nicht. In der nächsten Woche haben sowieso wieder alle vergessen. Genauso wie das Video mit CM Punk, wo die sagen, jetzt ist AEW ruiniert. Es redet jetzt keiner mehr über dieses blöde Backstage-Ding. Naja, und bei Tony Khan, ja, keine Ahnung. Also, er sollte halt öfters mal erst das, was er sagen möchte, sich durch den Kopf gehen lassen. Er sollte am besten gar nicht über WWE reden. Jetzt mal ganz ehrlich. Warum? Lass das doch die Wrestler machen. Bei den Wrestlern ist das, die können das doch machen. Also, das ist doch dieses freundliche. Du weißt doch, dass die Wrestler von AEW mit den meisten Wrestlern aus WWE teilweise verheiratet sind und befreundet sind. Und lass die doch einen netten Austausch, kleine Sticheleien. Das ist ja alles okay,
Eben.
aber als Company-Chef sollte er es einfach lassen.
Das ist richtig. Also vielleicht war das mit Autoritätsfigur, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen falsch verstanden oder von mir fehlerhaft ausgedrückt. Auf jeden Fall sollte er vielleicht einen Mediaberater haben, der ihm mal so ein bisschen zur Seite steht und sagt, hier Toni, also bei deinen Tweets und Posts, die du über Social Media raushaust, das mach mal lieber so oder tret da mal auf die Bremse und wenn du irgendwie in einem Podcast eingeladen bist, dass man ihm vorher, ich sag mal, halt ein Briefing gibt.
Ja, oder zumindest einfach mal Topics sagt, die man vielleicht einfach nicht ansprechen sollte. Egal, aber ganz verkehrte Sachen macht er ja auch nicht. Und er hat ja jetzt gut aufs Maul bekommen. Darf ich die Überleitung nutzen?
Aber sicher doch.
Und zwar wollen wir natürlich über die Ausgaben Dynamite Collision und Rampage sprechen, die diesmal alle im Daily's Place in Jacksonville stattfanden. Und zwar fand Rampage diesmal direkt nach Collision wieder statt. NFL, ne? Ist halt gerade so. Merkt man ein bisschen den Shows natürlich an, wobei ich diese Woche Rampage ja schon sehr relevant fand. Also im Vergleich zu sonst. Und ich dachte mir, dass wir das einfach jetzt alles zusammenpacken und ich jetzt einfach ja nach Storylines vorgehe. Also statt, dass ich die Shows jetzt gesplittet habe, habe ich einfach mir die Storylines rausgegriffen und die über die verschiedenen Shows hinweg zusammengepackt. Das könnte super verwirrend sein, aber auch ganz cool. Schreibt einfach in den Kommentaren, ob das so geht, ob ich das so machen kann mal wieder oder ob das total nervtötend ist. Aber ich wollte es jetzt mal probieren, weil so viel ist jetzt, es ist viel passiert, aber jetzt nicht so viel Kleinkram. Dementsprechend kann man das, konnte ich das ganz gut zusammenfassen. Und das Wichtigste, was passiert ist, war natürlich das, was ich eben als Überleitung versucht habe, die Sache mit Tony Khan. Ja, die Story hat die Dynamite-Show auf jeden Fall quasi einmal geklammert, fing damit an, dass es ein Video von der Ankunft von den Young Bucks, Kazuchika Okada und Jack Perry gezeigt hat. Security versuchten Perry am Betreten zu hindern, aber die Bucks haben ihm geholfen. Und der Hauptteil fand dann eigentlich am Ende der Show statt. Perry kam zu Tony Schiavone in den Ring, ohne Intro-Musik, aber es wurde Cry Me a River gesungen. Fand ich sehr cool. Ja, Jack wollte dann mit Tony Khan sprechen, der dann auch rauskam. Perry wollte dann Khan die Hand geben und es sah dann so aus, als wolle er sich versöhnen, aber stattdessen gab er dann Tony einen Schlag in die Magengrube. Daraufhin kamen dann die Elite dazu, wollten so tun, als ob sie Tony helfen, aber führten dann am Ende einen Tony Khan Driver, aka Meltzer Driver durch. Dann kamen die Referees raus, halfen Khan, während die erweiterte Elite dann den Ring verlassen hat. By the way, kam auch Shahid Khan raus, was ich erst sehr spät mitgeschnitten habe. Auf jeden Fall war das das Ende der Show, also der Dynamite Show. Und im ersten Moment dachte ich, nee, ich hasse Storylines mit Authority Figures. Aber das scheint eher ein Invasion-Angle oder so zu sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht Kenny auf Khans Seite. Der würde ja, also der wird ja nächste Woche ist, glaube ich, Winnipeg, oder?
Richtig.
Und da ist
Und
er angekündigt.
eben genau das. Und es ist ja jetzt in den späteren Shows dann auch gesagt worden, dass Tony Khan zwar arbeiten kann, aber nicht reisen kann. Wir haben ihn ja sogar, er hat seine in Anführungsstrichen Halsverletzung ja auch, ich sag mal, versucht beim WWE, Entschuldigung, beim WWE Draft, nein, beim NFL Draft zu zählen. Da saß er im sogenannten War Room der Jacksonville Jaguars, sie gehören ja auch seinem Vater und ihm, saß er mit Halskrause. Hat dann aber doch nicht so wie jemand agiert, der die Halskrause auch legitim trägt. Aber er hat es zumindest da versucht zu sellen und es ist dann später gesagt worden, ja, Tony Khan kann jetzt so aus der Ferne weiter die großen Geschicke leiten der Company, aber so vor Ort, er kann erstmal nicht reisen. So. Und dann stellte sich die Frage, ja, aber vor Ort muss ja auch jemand sein, der kurzfristig was entscheiden kann. Sind das dann die EVPs? Fragezeichen.
Und
So,
wie sich
und
herausstellt, ist es das dann wohl so.
so, ja, und das Ding ist, es gibt aber drei EVPs. Die beiden Bucks und Kenny Omega. Und durch Zufall findet die nächste Dynamite in Kennys Heimatstadt statt. Und er ist halt auch schon angekündigt, ne? Und deshalb sehe ich da halt den großen Battle, dass da jetzt die Krux ist. Also er ist ja von den Bucks auch noch aus der Elite rausgeschmissen worden, weil er halt nicht zur Arbeit erscheint, wie sie es gesagt haben. Ne? Und da sehe ich dann den großen Battle. Ja, sind alle drei gleichberechtigt. Ne? Und wer hat da jetzt wirklich vor Ort dann das Sagen? Und da kann man ja gut sagen, dass Kenny dann so den Tony Khan-Vertreter dann vor Ort macht. Also von Tonys Gnaden da dann agiert.
Ich sage, Kenny stellt sich ein eigenes Team zusammen und dann haben wir The Elite, gegen was auch Kenny da fabriziert.
Wobei allerdings Kenny ja noch keine Ringfreigabe hat und
Ja, deswegen braucht er andere
ja,
Leute.
Ja, da hast du natürlich recht. Und da würden sich ja zum Beispiel FDA anbieten, na, die ja zuletzt auch mit den,
Ja, aber
na,
warte mal, wer von beiden war jetzt verletzt?
ach, von denen ist einer Verletzung. Naja,
Aber ich
aber.
weiß nicht, wie. Oh, ich habe es nur nebenbei gelesen. Ich muss nochmal nachschauen. Moment, ich hab's, irgendwo habe ich es mir notiert. Red weiter.
Ja, dann nimmst du da halt den anderen und dann werden sich da. Kann man ja mal schauen, wie man da noch mit reinpacken kann.
Dex war es. Dex Harvard hatte eine Gehirnerschütterung
Achso,
von Dynasty, von dem.
okay. Na, dann nimmst du einen Cash Wheeler und guckst, könntest zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie das da zwischen Trent und den restlichen Best Friends weitergeht, könntest zum Beispiel einen Orange Cassidy da mit reintun und dann findest du bestimmt auch noch irgendjemand anders, den du damit zupacken kannst. Damit du dann so ein Gegengewicht hast
Muss halt
zur.
schon ein bisschen hochkarätiger sein. Du kannst jetzt nicht die B-Player in ein Team stecken gegen die Young Bucks, Kazuchika Okada und.
Also Orange Cassidy, so wie ihr,
Nein, Orange
ne?
Cassidy ist kein B-Player.
Und
Nein.
ein Cash Wheeler ist auch kein B-Player. Und dann
Ja, da
tust du
müsstest du
da,
halt ganz FTA sein. Ja.
ja, dann tust du vielleicht noch zum Beispiel einen Eddie Kingston dazu. Oder muss halt gucken, wer da noch so bei ist, wenn du als Gegengewicht zum Beispiel für einen Jack Perry nehmen kannst. Was mich ja jetzt interessiert, wäre die Frage, ist Jack Perry jetzt ein offizielles Elite-Mitglied? Also er wurde so dargestellt, aber es wurde nicht offiziell so gesagt. Ne? Es war immer Jack Perry und die Elite.
Naja gut, es wurde aber am Anfang von Collision dieses Video-Package gezeigt und mit dem Recap und da stand dann am Ende nee, warte mal, das stand da nicht, sondern hat es nicht irgendwie. Matthew Jackson hat es doch am Ende gesagt, The Elite have arrived. Also würde ich
Da.
jetzt schon sagen, dass er dazu gehört.
Also wie gesagt, vom ganzen Auftreten her sieht es auch so aus. Wir müssen mal gucken, wenn die vier das nächste Mal dann gemeinsam auftreten, ob dann Jack Perry noch extra namentlich genannt wird.
Naja, hat auf jeden Fall anscheinend keine Intro-Musik mehr. Mal
Jo.
schauen, was das gibt. Ja, ist aber auch schwierig. Mit der Intro-Musik wirst du halt automatisch, glaube ich, bejubelt. Und da ist er jetzt auch gerade
Es kommt.
sehr over. Also es wird nicht ganz so leicht für ihn, wieder dann den Heel zu mimen. Muss schon ein bisschen irgendwie mehr Umf rein.
Oh Gott, ich glaube, das hat er ja jetzt ganz gut hinbekommen. Und warum, da kann man ihm ja auch keine neue Musik geben.
Das Problem ist, dass er sehr viele Sympathien wegen der CM Punk-Sache bekommen hat. Deswegen sind die Shirts ja auch weg. Das ist ja krass over. Ich meine, die haben Cry Me a River gesungen.
Naja, vielleicht haben sie genau deshalb das dann mit Toni Khan so gemacht, wie sie es gemacht haben.
Das sehen. Also, es muss auf jeden Fall, wenn auf der anderen Seite Kenny ist, sehe ich da kein Problem. Aber ich bin mal gespannt, wie sie Jack dann vermarkten. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen gleichen Catch-up so richtig bei Collision gab. So diese Andeutung. Wäre schöner gewesen, da vielleicht noch ein anderes Segment oder irgendwas zu haben. Aber gut. Trotzdem, ich finde es. Also ich war negativ eingestellt am Ende von Dynamite, nachdem ich gesehen habe, dass Toni das bei NFL sogar sellt. Naja, versucht zu sellen. Nicht positiver etwas eingestellt, weil das ist so, weiß ich nicht, irgendwie hat das was. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde da jetzt eine Authority-Figure-Match bekommen. Davor hatte ich Angst, dass dann wirklich Tony Khan selber in den Ring geht oder so ein Scheiß. Das finde ich ganz schlimm.
Nee.
So,
Wenn, dann will
Shades
er
of
sich,
WWE.
ja, da will er sich dann irgendwie einen Stellvertreter ranholen.
Ja, aber
Und
es ist doch
dann.
eine gute Machart, wenn er wirklich. Quasi Team Kenny gegen dann die anderen EVPs. Das passt, das ist super. Dann muss
Ja.
Tony Khan, der kann ja sich jetzt raushalten. Das war das einzige Mal, dass wir ihn ringen haben
Eben.
sehen müssen. Damit ist gut und durch. Aber ja, ich glaube, das könnte spannend sein, weil das ist eine große Storyline, mit die kannst du richtig schön lange ziehen, da kannst du richtig schöne Matches machen, verschiedene Kombinationen. Da habe ich habe echt Bock drauf. Und es gibt auch allen was zu tun.
Ja, vielleicht, man weiß ja nun nicht, wie lange das verletzungs- oder erkrankungstechnisch, muss man da ja eher sagen, mit Kenny noch dauert. Vielleicht kann man es so lange ziehen, bis er wieder die Ringfreigabe hat und der große das große Abschlussding vielleicht irgendwie nochmal dann bei AEW ein Match Kenny gegen Omega bringen.
Kenny gegen Omega?
Kenny gegen Okada, Entschuldigung. Kenny gegen Omega und Kazuchika gegen Okada, genau,
Ich
das
gut.
wär's.
Entschuldigung, ich
Entschuldigung.
musste dich gerade auflaufen lassen, aber es klang einfach sehr
Nein,
süß.
den habe ich mir verdient. Das war ein Elfer ohne Torwart. Das wäre schlimm gewesen, wenn du den nicht reingemacht hättest.
Kleine Anekdote noch: Bei Rampage hat ja Roderick Strong seine Catchphrase für Tony Khan dann verwendet, was online auch dann so ein kleiner Witz ein bisschen wurde. Also dieses erst Next Strong, ne, finde ich mega, wenn so Stories sich gegenseitig aufgreifen. Fand ich auf jeden Fall noch ganz nice. Gut, das war die eine große Storyline. Ja, das nächste ist eigentlich, oder das größte Thema der Shows jetzt überhaupt, war natürlich auch der Turn von Trent Barretta. Das war auch tatsächlich das erste offizielle Segment von Dynamite. Da hörte man nämlich Orange Cassidys Musik, der allerdings nicht in den Ring kam, sondern eher so reingeworfen wurde von Trent Barretta, der ihn da maulte. Trent rief dann Chuck Taylor und versuchte ihn von seiner Position zu überzeugen. Also wirklich auch mal eine logische Turn-Story. Er meinte halt, Orange Cassidy hätte ein Maskottchen für ihr Tag-Team sein sollen, während sie den Ruhm erringen und eben nicht andersrum, wie sich das derzeit anfühlt. Ja, auf jeden Fall lässt sich Chucky halt nicht davon überzeugen, weil er halt so ein Netter ist, ne? Und fordert dann Trent zu einem Parking-Lot-Brawl heraus, weil er noch keine Ringfreigabe hat. Was auch ein cooler Move ist, weil, also, ich assoziiere Best Friends mittlerweile auch so mit Parking-Lot-Brawls, einfach weil es bei AEW jetzt halt so war. Und ja, auch cool, dass das Match so aufgebaut wurde. Also es gab immer wieder Segmente dann hinterher bei Collision, Interviews mit Orange Cassidy, Bilder vom Aufbauen des Matches. So lobe ich mir das. Das ist wirklich von diesem ersten Segment bei Dynamite über Collision hinweg bis dann zu dem Match bei Rampage richtig gut erzählt und aufgebaut worden, oder?
Das finde ich auch. Und ich habe ja schon beinahe gedacht, dass zum Beispiel eine Chris Statlander dann irgendwie so den Turn macht, weil bei ihrer anderen Geschichte mit Willow und Mercedes, da gab es ja auch ein Segment und da habe ich schon gedacht, also In-Ring-Segment, da kommst du ja vielleicht nachher noch zu. Und da hat Chris so ein, zwei seltsame Moves und Aktionen gemacht, wo ich gedacht habe, vielleicht hat sie ja ihre eigene Agenda.
Ja, aber Chris ist ja bei der Storyline von Trent Barretta einfach nur sehr nebenfällig. In dem Fall war es einfach nur Orange Cassidy zu sagen, hier, guck mal nach Chucky.
Ja,
Viel
bei
mehr hat sie da ja nicht gemacht. Das war ja auch nur, um auf das Match aufmerksam zu machen. Das war wirklich nur
nee.
dieses kontinuierliche Aufbauen, bis das Match dann stattgefunden hat.
Das meine ich nicht, aber bedenke, als Trent damals Orange angegriffen hat. Da hat ja Chris ihn dann später in der Show backstage gestellt und gefragt, was sollte das? Er hat ihr irgendwas ins Ohr geflüstert, man hat nicht gehört, was. Und sie hat dann immer genickt oder zumindest jetzt nicht völlig verständnislos geschaut.
Naja, sie hat einfach nur in die Ecke gestarrt. Ich habe keine Ahnung,
Naja,
was
so
uns das sagen soll. Aber ja,
nachdenklich halt, ne?
der Samen ist schon lange gesät mit Chris. Aber ich
Eben,
finde auch,
eben.
darüber können wir später reden. Jetzt ist eigentlich interessanter, finde ich, der Turn von
Alles gut, ja.
Trent, weil das irgendwie so dieses gesamte Thema ausmacht. Und ich finde, sie haben das sehr smart gemacht. Ja, vielleicht das Match an sich noch kurz. Das war auch nur kurz tatsächlich. War ich überrascht, 10 Minuten, aber sehr brutal. Und ich denke, vielleicht war es auch einfach so kurz, weil es direkt nach Collision kam. Und ist das Publikum natürlich auch schon ganz ein bisschen erschöpft. Es gab natürlich Autos, Türen, so Einziehwände, wie nennt man sowas? Naja, und es gab Leuchtröhren. Am Ende haben dann beide geblutet und gewinnen durfte hier aber Trent, nachdem Chucky das Bewusstsein verloren hat. Ja, ging noch ein bisschen weiter. Trent griff noch weiter an, aber dann kamen dann Orange Cassidy und Chris dazu und verjagten dann Trent. Was am Ende eigentlich das Spannendste war, ist, dass Don Callis gezeigt wurde. Er dann so positiv genickt hat. Trent in der Callis Family, why not? Aber mal davon abgesehen, wie fandst du das Match und die Story bis dahin?
Also die Story fand ich gut aufgebaut. Das Match halt ein Parkinlot Brawl, der muss ja dann durchaus schön brutal sein und das haben sie gehalten. Es gab einen Moment, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Chuck gegen Trent oder Trent Chuck auf eine Frontscheibe vom Auto gedeppert hat. Und da habe ich gedacht, lass das mal den Herrn Punk nicht sehen. Der mag
Ach
sowas
so.
nicht.
Nee,
Na?
bei dem einmal ging irgendwie was nicht so ganz. Was war das denn? War das mit dieser Wand?
Ja, irgendwie hat Chuck dann plötzlich auch am rechten Arm so massiv angefangen zu bluten. Na, also da weiß nicht, ob das daher kam.
Ich dachte, das käme dadurch, dass er durch diese komische Wand dadurch. Oh, keine Ahnung. War ein bisschen. Es war sehr viel in sehr kurzer Zeit. Aber fand ich fand es wirklich gut. Also, es war auch ganz cool, es war eine ganz coole Überleitung, weil ich glaube, das hat das Publikum echt einmal aufgeweckt.
Ja, also ich fand es auch passend und hab's gern gesehen.
Was denkst du, wie es weitergeht? Also Trent in der Kallis Family oder denkst du, er kriegt einen Singles Run?
Naja, ich meine, sie werden Don Callis jetzt in der Form nicht umsonst so gezeigt haben. Na, dass er so, wie du es schon gesagt hast, so wohlwollend genickt hat und ihm augenscheinlich gefallen hat, was er da gesehen hat. Und der nächst logische Schluss wäre, wenn er versucht, Trent für die Family zu rekrutieren und dass er dann sagt, hier, jetzt bist du in Anführungsstrichen frei und ich kann dich jetzt wirklich zum Success bringen, den du bei deinen alten Kumpels nicht hattest oder keine Chance drauf hattest. Und was sie dann jetzt mit Chucky, ja, das ist jetzt der, den ich da ein bisschen als vielleicht als Verlierer des Ganzen sehe, weil ich weiß nicht, ob ein Chuck Taylor alleine so das Charisma hat zu glänzen. Ein Orange Cassidy, der macht einfach weiter Orange Cassidy-Dinge und wird von allen bejubelt und gut gefunden. Und Chris, ja, muss man mal schauen, wie es da halt mit ihr weitergeht, auch in Gedenke halt an die andere Storyline, dass sie vielleicht
Ja,
hier
aber die war
jetzt
ja
mehr.
immer nur lose bei den Best Friends. Die war ja kein fester Teil. Die haben ja nicht
Naja,
großartig Intergender-Matches gemacht.
Orange war auch nie offiziell Part der Best Friends. Es wurde immer gesagt, Orange Cassidy und die Best Friends.
Ja, aber die haben ja schon wesentlich mehr zusammen gemacht. Wesentlich mehr Ringbegleitung, mehr Matches zusammen. Das ist ja schon, finde ich, was anderes als mit Chris.
Na gut.
Chris hatte immer ihr eigenes Ding auch so. Was auch daran liegt, dass sie eine Frau ist und es halt eben keine, nicht viel Intergender bei AEW gibt. So, quasi gar nicht. Ja, ich hoffe einfach, dass Trent einen richtig guten Singles Run bekommt, weil er hat es auf jeden Fall verdient. Ich weiß nicht genau, wie gut er alleine am Mic ist. Das kann ich super schlecht bei ihm abschätzen. Und Chucky, puh, ja. Weiß ich nicht, es ist immer noch ein. Für jedermann Platz in der Dark Order?
Ja, die
Ich weiß
Dark
es
Order.
nicht.
Aber was ist die Dark Order denn noch? Also da ist ja auch nicht mehr so sehr viel los.
Nee, tja, mal schauen. Ich bin gespannt. Aber ja, es wird bestimmt nochmal auch ein Rematch und ein Match gegen Orange Cassidy und so geben. Aber ich hoffe, sie machen es nicht zu ausufernd.
Nee.
Sodass sie so Trent dann auf den Weg schicken und dann darf der sein eigenes Ding machen und die. Vielleicht kann man auch einfach später darauf zurückkommen. Das finde ich auch ganz
Ja,
nice. Wenn
ich
Trent
sag
jetzt sagt, so lasst mich mal bitte jetzt in Ruhe, ich will mein eigenes Ding durchziehen und ja, dann einfach sich
mal.
jedes Matches verweigert oder so. Wäre auch mal nicht schlecht.
Irgendwas werden sie sich dann schon ausdenken und Trent gewinnt, ich sag mal, irgendeinen Titel, Singles-Titel, weil das ist ja sein großes Ziel. Und dann kann er in einem großen Entscheidungsmatch nochmal, kommt dann Orange Cassidy und nimmt ihm das Gold wieder ab und ist dann am Ende von allem der strahlende Sieger und der Final Survivor.
Ja, dann muss man aber gucken, wo Trent dann halt hingeht, ne?
Ja, das ist dann die Frage. Aber es muss ja irgendwann nochmal ein Match zwischen den beiden geben, weil Orange hat sich ja jetzt noch nicht für die Attacke revanchiert.
Ja, ist schwierig. Wenn man Trent wirklich eine Chance geben will, dann müsste man ihn eigentlich gegen Orange Cassidy gewinnen lassen. Einen richtig harten Start, das wäre mal gut. Und Orange Cassidy könnte es absolut verkraften.
We will see.
Gut. Für mich die nächste große, naja, Story ist es nicht, aber Swerve als Champ ist halt einfach, ich finde es mega. Bei Dynamite gab es ja das oh Gott, Title Eliminator Match, gibt es das denn? Gegen den Ring of Honor TV Champion, oh Gott, Kyle Fletcher. 15 Minuten, sehr gutes Match. Noch besser fand ich allerdings sein Match bei Collision. Das war dann Swerves erste offizielle Titelverteidigung. Achso, er hat natürlich das Match gegen Fletcher gewonnen, ne? Es ist irgendwie klar. Ja, okay. Swerves erste offizielle Titelverteidigung war ein Open Call, den Claudio Castagnoli annahm. Außerdem erste Promo, die mir auch sehr gut gefallen hat, weil er hat ja quasi ein Recap von Dynasty und Dynamite gegeben. Nichts Neues, aber er hat es mega rübergebracht, einfach weil der Mann Charme bis in die Ohrenspitzen hat. Ja, und dann die erste Titelverteidigung waren dann auch mega. 20 Minuten Main Event von Collision. Also war klar, dass Swerve gewinnt, ne? Keiner was anderes gedacht, aber es war sehr, sagen wir, even. Claudio sah so aus, als hätte er locker gewinnen können, aber Wrestling-Fans kennen die Storylines und wissen, dass das nicht passieren konnte. Aber gut aufgebaut, 20 Minuten auf die Fresse, top. Swerve hat einen wirklich guten Start als Champ, oder?
Auf jeden Fall. Also er hat jetzt seine Wandlung hin vom fiesen Heel zum Face Champ abgeschlossen. Man sieht eine Sekunde. Krümel im Hals. Hat er, wie gesagt, seine Wandlung jetzt abgeschlossen. Ist augenscheinlich auch die Mogul Embassy los, obwohl er hier und da noch als Part davon angekündigt wird, aber die anderen, also Brian Cage und die Gates of Agony, sind nicht mehr dabei, was ich auch sehr begrüße. Nana, der Reichter, nochmal eine Sekunde. Entschuldigung, der war hartnäckig.
Okay.
Ja, ist leider.
Okay,
Ja,
passiert.
nö, alles gut. Ja, 12 ist jetzt definitiv der coole Champ und man hat ja auch gesehen, ich sag mal, nach Dynasty, wie viel ihm auch dieser Titelgewinn wirklich bedeutet. Er hat ja dann auch über seine Tochter oder seine Kinder gesprochen und dass er sie jetzt halt stolz machen will mit seinen Leistungen, weil sie so oft auf ihn verzichten müssen. Na, also ich bin begeistert von ihm als Champion und hoffe, dass er eine schöne, lange und unterhaltsame Regentschaft hat.
Mal, sie haben es auf jeden Fall gut gestartet. Er kann definitiv den Titel tragen. Das haben wir bei den Promos gemerkt. Das merkt man aber auch in den Matches. Und das war einfach ein wirklich, wirklich guter Start. Das hat richtig Bock gemacht. Was ich nicht so ganz verstanden habe, am Ende nach dem Match Swerve gegen Claudio hat Claudio irgendwas in Swerves Ohr geflüstert wegen Nana. Das sah so aus, als würde er sich auf Nana beziehen. Was auch immer das bedeutet. Ob er sich jetzt von seinem Manager lossagt. Aber eigentlich finde ich Nana eigentlich ganz cool mit ihm zusammen, auch
Ja,
wenn er Champ ist.
das denke ich, passt auch. Ich weiß jetzt gar nicht, was er da geflüstert hat.
Das hat man nicht gehört.
Ja, eben, ne? Also das kann ja, wer weiß, was bedeuten.
Ja.
Vielleicht hat er ge auch nur gesagt, diesmal warst du der Bessere, ich komme wieder.
Ja, das kann auch sein.
Und ich sag mal, Claudio hat, obwohl er das Match verloren hat, hat er sich eindeutig bewiesen, dass er auch ums ganz große Gold mit antreten kann.
Ja, das stimmt. Gut, von einem Titel zum nächsten. Ich möchte auch das Titelgeschehen um Toni Storm natürlich ansprechen. Bei Dynamite gab es Mina Shirakawa mit Mariah May natürlich gegen NRJ. Mina gewann natürlich gegen NRJ in boah, unter 10 Minuten. Nach dem Match wollten dann May und Mina wieder mit Champagner feiern, aber Jay attackierte sie. Toni Storm kam dann und NRJ zog sich zurück. Das war irgendwie ein total komisches Segment eigentlich. Warum sollte Anna angreifen? Aber naja, war eigentlich nur dazu da, dass Storm ein Match gegen Jay bei Collision hat. was einfach nur ein Singles-Match war, auch selten. Sonst geht es ja eigentlich immer gleich um den Titel, ne? Naja, aber auch das Match an sich war nichts Besonderes. Storm hat dann natürlich gewonnen. Zu Wichtigerem. Kurz nach dem Dynamite-Segment mit NRJ, wo das Match dann quasi angestiftet wurde, kam dann Serena Deeb heraus und schnappte sich den AEW Women's Title und ein Mikro, um ein Titelmatch zu fordern. Ich mag ja Deeb als Herausforderung. Sie ist nicht nur mega im Ring, sondern auch gut in Promos. Und das hat man ja auch gesehen. Bei Collision hatte sie ein kurzes Interview mit der neuen Interviewerin. Oh Gott, schlag mich nicht, wenn ich das falsch. Arcady Aura, oder? Oder Arcady Aura? Wie spricht man es aus?
Keine Ahnung. Ich habe es
Okay.
auch nicht wirklich verstanden. Ich glaube, irgendwie Excalibur oder Tony Schiavone, nee, Excalibur war ja da nicht bei Collision und Rampage dabei. Irgendwie wurde der Name mal genannt, aber ich habe ihn auch nicht so wirklich verstanden.
Also sie war halt vorhin in den Indies unterwegs. Auf jeden Fall sagte Deep dann, das sei eben kein Film, sondern das wahre Leben, also an Storm gerichtet. Und ich finde das so mega witzig, weil, also ja, also das ist kein Film, aber Leute, es ist Wrestling. Ne? So, das ist
Ja,
das wahre Leben. Wrestling.
eben, ja klar. Ne?
Aber ja, Deep als Herausforderung ist mega, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin auch schon gespannt. Das wird dann ja sicherlich Double or Nothing das Match werden. Was mich jetzt an dem Match zuvor, was jetzt darauf hingeführt hat, hat mich so ein paar Sachen etwas verwirrt zurückgelassen. Also nach dem Match wollen Mina und Mariah anstoßen. NRJ attackiert die beiden und Mina ist plötzlich weg. Obwohl die doch so Best Buddy sind. Also ich hätte ja zumindest erwartet, dass Mina sich auch noch irgendwie versucht einzumischen und ihre beste Freundin da zu, also ihr aus der Bredouille zu helfen. Das hat dann ja Toni übernommen. Und das andere war so ein bisschen der gute Tess am Kommentar, der dann irgendwie zwischendurch gemeint hat, ah, vielleicht gibt's dann nach dem Match wieder Anstoßen und wer weiß, ob Mina und Mariah bei Stardom wirklich nur ein Tag Team zusammengebildet hatten oder ob da noch mehr ging. Also da hat er Tess ein bisschen den Schwerenöter gespielt.
Das habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Das mit Mina sah für mich einfach so aus, als nee, weiß ich gar nicht. Wo war sie denn? Also die wurde doch gemault. Also Jay hat doch erst. Warte mal, Jay griff doch erst May an. Aber sie hat doch dann direkt danach Mina aus dem Ring gehauen, oder? Ich
Ja,
glaube einfach, die sollte einfach ohnmächtig sein oder so.
okay,
Oder zumindest
das.
ja nicht helfen können.
Okay, das finde ich dann fair, aber es war seltsam, dass sie dann plötzlich gar nicht mehr da war. Aber wenn sie dann bewusstlos war, dann ist das schon in Ordnung. Und ein bisschen muss ich die Serena Deeb Promo, die sie da, also die Herausforderung an Toni, ein bisschen kritisieren, aber nicht davon, was sie gesagt hat, sondern dass die Production es nicht geschafft hat, sie lauter zu drehen und sie von ihrer eigenen Theme so dermaßen übertönt wurde, dass nur die Hälfte ihrer Promo zu verstehen war.
Ja, das war irgendwie Tonprobleme, keine Ahnung. War die ganze Show irgendwie, je nachdem, glaube ich, auch was du gesehen hast. In der Post-Production wurde, glaube ich, nochmal einiges gerettet. Keine Ahnung, ich habe verschiedene Quellen ausprobiert. Und die, bei der ich es dann gesehen habe, da war es eigentlich ganz okay. Hast du es
Also,
einigermaßen verstanden?
ja, aber es war schon zu bemerken, dass sie von ihrer eigenen Team merklich übertönt wurde.
Ja, aber sie hat es ja trotzdem
Ja,
durchgezogen, ne?
war
Also.
alles gut. Es war ja klar, was das zu bedeuten hat, ne?
Ja,
Also,
glaubst du echt, dass sie das noch bis Double or Nothing ziehen und nicht früher bringen?
ich meine, es sind nur noch 4 Wochen. Dann ist schon Double or Nothing, ist Ende Mai.
Ja.
Und da kannst du das noch ein bisschen aufbauen, ne? weil Toni vielleicht sagt, also, was soll ich mit dir? Du, na, beweis dich erstmal. Na, und dann irgendwas halt dann passiert über die nächsten 4 Wochen.
Ich hoffe einfach down the line, dass es irgendwie noch ein Match für Mina gegen Toni gibt und dass dadurch dann Mariah vielleicht dann sogar gegen Toni dann turnt oder so. Ich fände halt einen Turn ganz cool, während Toni noch Champion ist und ich will Toni nicht mehr so
Nee,
lange
nee.
als Champion sehen.
Ja, Idee, also Toni gegen Serena wäre auch für eine Weekly zu klein. Wäre eine Weekly für zu klein. Das gehört, denke ich, auf eine Pay-Per-View-Card. Das ziehen sie bei Double or Nothing durch. Toni verteidigt. Und dann bei Forbidden Door. Na, da, das ist ja auch der Event. Und jetzt, um mal über den Tellerrand zu schauen, wo ja irgendwie New Japan auch der Besitzer von Stardom geworden ist, wenn ich das jetzt so recht verstanden habe, ist es ja auch recht wahrscheinlich, dass ein paar Stardom-Damen dann bei Forbidden Door auftauchen. Und da kann dann das große Match Toni gegen Mina aufgezogen werden und da dann der Turn, wenn sie es machen wollen, von Mariah dann back to Mina.
Boah, da gibt es aber bedeutend krassere Charaktere, die den Women's World Champion von AEW herausfordern könnten. Aber gut, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich freue mich aber so oder so auf das Match Deep gegen Toni Storm. Ich freue mich auch darauf, wenn Toni Storm kein Champion mehr ist. Bei mir ist es. Ich mochte Toni Storm als Champion, aber es hat sich bei mir jetzt echt ziemlich. Ist zu lang. Also, ihr Gimmick ist cool. Aber irgendwie ein bisschen ist es die Luft raus. Und wenn die Luft langsam rausgeht, sollte man den Titel verlieren.
Das ist ein wahres Wort.
Apropos Titel bei den Frauen. Ich habe noch einen Titel. Und zwar Willow Nightingale hat ja jetzt den TBS-Titel. Und irgendwie wirkt er ehrlich gesagt auch ein bisschen wichtiger als der World-Title der Frauen. Aber nun gut, gab eine kleine Feier oder Ehrung für die neue Championess. Mit Stokely Hathaway und Chris Statlander. Die Party wurde aber schließlich von Mercedes Moné unterbrochen, die Willow erstmal gratulierte und dann meinte, zwar in 32 Tagen sei sie dann der neue Champ. Sie sprachen dann noch so ein bisschen über die Attacken von Mercedes und Willow. Stokely meinte dann, dass es sicherlich Julia Hart war. Und dann fragte Willow Mercedes noch, ob diese wirklich glaubt, dass sie sie damals bei ihrem Match wirklich absichtlich verletzt hat. Willow meinte, sie hätte sich damals nicht als echter Champ gefühlt, jetzt aber schon. Also ihr ist der Titel wichtig, wollte sie nochmal rüberbringen. Und dann gab es noch ein kleines Endsegment, wo als Monet dann gehen wollte, Chris Monet, weiß nicht, aufhalten wollte, auf die Schulter tippen. Auf jeden Fall dachte diese dann, dass es Willow gewesen ist und schlug sie. Und da gab es einen kleinen Brawl und die beiden mussten halt voneinander getrennt werden. Also ich habe irgendwas zwischen, ich finde die Story ganz cool und gleichzeitig habe ich ein paar Fragezeichen. Also zum einen also der Unfall, den Mercedes passiert hat, hatte so gar nichts mit Willow zu tun und jeder, der das gesehen hat,
Naja,
also dass Willow sie verletzt hat, ist schon sehr weit als Story hergeholt.
Mai, aber mal ganz ehrlich, wer von den
Ja, wer weiß das?
amerikanischen Fans hat das damals gesehen?
Ja, aber es ist
Na?
halt irgendwie schon so ein bisschen putzelig.
Naja.
Ja, aber nee, per se finde ich das eigentlich ganz cool und ich finde es halt cool, dass Willow halt so als leidenschaftlich dargestellt wird, eben auch eben mit dass dieser Title Reign sich für sie nicht echt angefühlt hat, weil das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr nah an der Realität dran. Wenn du nur Champ wirst, weil der andere verletzt war, dann ist das halt ein doofes Gefühl. Wobei man sagen muss, dass wenn wir in Wrestling-Logik denken, das ja eigentlich dann fast nicht so wäre. Also es ist ein bisschen, da war ein bisschen Schub mit drin für mich.
Naja,
Verstehst du, was ich meine?
ja, Willow
Also
ist halt der Face und hat dann ge gemeint, ja, damals, ich habe den Titel gewonnen, aber ich weiß ja nicht, hätte ich ihn auch gegen eine Mercedes bei 100% gewonnen, na, weil Mercedes halt ja, verletzt war. Aber jetzt habe ich diesen Titel, du bist bei 100% und bei Double or Nothing werden wir die Sache klären.
Ja, aber wenn sie sie verletzt hätte, dann wäre es ja genau das, was sie gemacht hat. Die beiden hatten ja ein Match gegeneinander. Die wollen sich ja gegenseitig verletzen, damit der eine den anderen pinnen kann. Verstehst du, was ich meine?
Nee,
Okay.
muss ich gestehen. Also das sehe ich so nicht. Na, also Mercedes ist stinkig auf Willow, weil sie meint, dass sie schuld an ihrer Verletzung ist. Willow sagt, nee, war ich nicht, aber ich weiß nicht, ob ich dich wirklich besiegt hätte, wenn du damals dich nicht verletzt hättest. Und jetzt klären wir das und ja.
Ja, aber es ist ja so, in einem Match treten zwei gegeneinander an und die versuchen sich maximal zu verletzen, damit der eine den anderen pinnen kann.
Sie
Also in
versucht
Wrestling-Logik hat sie das genau richtig gemacht, wenn sie sie
nicht zu
verletzt hätte.
verletzen, auszulaugen, würde ich eher sagen. Es ist ja nicht
Und
beim.
warum bearbeitet man dann ein Bein und versucht das so lange zu bearbeiten, bis derjenige nicht mehr laufen kann? Also es ist im Prinzip, es ist...
Ja, es ist also verletzen, da verstehe ich drunter, wenn du sagst, hier, ich versuche dir irgendwie die Beine zu brechen oder so. Also ja, ich verstehe das nicht als Verletzung, wenn man sowas versucht. Also wenn man absichtlich hier so Stuhl, Bein dazwischen klemmt, drauftreten, das würde ich ja sagen, absichtliche Verletzung.
Ja, aber
Aber
das passiert ja beim Wrestling die ganze Zeit. Also das machen Leute ja aktiv, um ein Match zu gewinnen. Dementsprechend ist das so lustig, dass sie dann sagt, dass sie deswegen gewonnen hat, weil sie quasi das gemacht hat, was die meisten Leute, auf jeden Fall machen das Heels, in ihren Wrestling-Matches machen. Deswegen, es war schon ein bisschen Realität damit drin, dass sie als, nicht als Wrestlerin Willow Nightingale, sondern als die Person dahinter quasi den Title Reign nicht so richtig genießen konnte, einfach weil Mercedes sollte den Titel ja eigentlich haben, nicht sie. Das meinte ich damit.
okay. Habe ich jetzt nicht so verstanden, muss ich gestehen.
Okay. Dann weiß ich
Aber,
nicht. Ja.
ich hatte ja vorhin versucht bei der, oder das angedeutet schon bei der Trent und Chuck-Geschichte,
Genau, mein
das
zweiter
mit,
Punkt, das mit dem Chris,
also,
ne?
ja, genau.
Ja, sorry, die Drehung wollte ich noch machen. Das,
Aber es ist vorher schon bei dem Wortwechsel schon was passiert. Da habe ich dann schon gedacht, na, na, na. Da hat nämlich, also erst ging es so los, dass Mercedes nochmal die Vermutung ausgesprochen hat, dass Willow hinter der Attacke auf sie gesteckt hat. Na, dann versuchte ja irgendwie Stokely zu sagen, ja, vielleicht war das auch Julia Hart. Dann hat aber, das konnte er nicht so anbringen, weil Chris ihm dann irgendwie den Mund zugehalten hat. Und dann droppte Chris, ja, vielleicht warst du das aber auch, die Willow attackiert hat. Na? Und ich weiß jetzt nicht, das war ja eigentlich ein Streitgespräch zwischen Mercedes und Willow, was dann Chris sich da ich sag jetzt mal, verbal einmischt. Und dann zum Schluss eben, dass sie Mercedes am Arm festhält und die dann eben Willow eine schallende Ohrfeige verpasst. Und ich so denke, vielleicht ist das alles absichtlich so, dass und eine Chris Statlander verfolgt einen ganz eigenen Plan, der sich noch gar nicht so offenbart. Und am Ende will sie dann als TBS Champion wieder dastehen.
Das fragen wir uns ja schon seit Wochen, wer jetzt turnt, Chris oder Willow.
Na,
Und gerade
sie.
schlägt es wieder Richtung Chris. Aber ich habe die Unterhaltung zwischen wegen dem Angriff anders in Erinnerung. Also ich glaube, Monet hat doch gefragt, ob Willow die Bitch war, die sie attackiert hat. Und Willow sagte nein. Und Statlander sagte dann, aber Willow wurde ja letzte Woche auch attackiert und fragte dann, ob es vielleicht Monet
Naja,
gewesen wäre.
meine ich ja. Und
Genau.
dann kam Stokely, der dann sagt, ja, aber das kann ja auch Julia Hart gewesen sein. Und in dem Moment hat Chris ihm dann einfach nur den Mund zugehalten. Na, aber naja, also das wäre jetzt so meine Vermutung, dass da vielleicht am Ende weder eine Mercedes Monet hinter den Angriffen steckte, noch eine Willow, noch eine Julia, dass es vielleicht am Ende Chris war, die
Ja,
ganz
aber das
eigene Ziele hat.
vermuten wir ja, glaube ich, mittlerweile alle. Aber mal gucken, wer wen turnt. Also ich fände es cool, wenn es überraschend wäre, aber ich will eigentlich auch nicht, dass Willow turnt. glaube aber, dass ich hoffe einfach, dass Mercedes Moné Heel wird, aber ich glaube nicht, dass sie Mercedes am Anfang schon als Heel einsetzen. Aber hier Mercedes ist für mich so viel cooler als Face Mercedes. Deswegen,
Da,
ja.
ja, das können sie auch gerne machen. Ich meine, den Heel-Turn können sie ja später auch irgendwann machen. Dass jetzt zum Beispiel bei Double or Nothing die beiden sich eben dieses Match liefern. Willow verteidigt den Titel am Ende. Mercedes erkennt das an. Shake hands im Ring. Dann ist die Geschichte abgeschlossen. Mercedes kann andere Dinge machen
Glaubst du, dass
und.
Mercedes verliert?
Warum nicht? Ich meine, Willow ist over, ne? Und ihr sagt ja immer so schön, die Leute sind over. Warum sollen sie dann verlieren?
Weil das auf der anderen Seite Mercedes Moné ist. Die ist so ein bisschen größerer Name als Willow Nightingale.
Und?
Nein, sehe ich nicht.
We will see. Also
Nicht
ich,
vorstellen, das
also
finde
ich,
ich.
also ich könnte
Das
mir.
erste Match, was Mercedes bei AEW hat, und dann verliert sie gleich.
Ist
Guck mal,
schon
wie gut
bei.
es Deonna Purrazzo getan hat.
Ja, bei Damen Division bei AEW, da wollen wir mal gar nicht wieder mit anfangen. Ne?
Ja doch, aber es sind ja gerade sehr viele gute Geschichten. Ich meine, das ist jetzt schon die zweite Geschichte, die wir haben. Und wir haben
Na,
jetzt
das
sogar noch
sind
eine
das.
dritte Geschichte. Also
Welche
diesmal, die
denn?
Frauen bekommen jetzt echt ganz gut Zeit derzeit.
Welches ist denn die dritte Geschichte?
Thunder Rosa gegen Deonna Purrazzo.
Ach
Also
so,
da ist ja schon eine
ja,
ganze
stimmt,
Weile der
stimmt.
Wurm drin. Und ja, wollen wir darüber kurz sprechen noch? Ist gerade
Können
bietet sich so an.
wir gerne
Bei
machen.
Dynamite gab es ja das Interview von Renee Paquette mit Thunder Rosa, das von Deonna Purrazzo unterbrochen wurde. Das ist nicht so spannend, aber bei Rampage gab es dann das Match halt, das Thunder Rosa gewinnen konnte mit einem Cradle. Und das fand ich ganz spannend, weil Deonna war hinterher extrem wütend und ging auf Thunder Rosa los. Und ja, mal schauen, das scheint irgendwie ein Gimmick-Match zu werden, aber an sich, naja, ein bisschen schwierig ist es schon, weil man hat zum Beispiel in der Crowd gemerkt, die wussten überhaupt nicht, für wen sie sein sollen. Da muss man, glaube ich, jetzt noch ein bisschen was über Promos erzählen, so, für wen sollen wir sein? Weil ich glaube einfach, Diana als Heel und Thunder als Face wird die Story töten. Und andersrum wäre es, glaube ich, cooler.
Ja, bin ich gespannt. Also ging ja damit los, dass die beiden sich gegen Toni und Mariah in Matches vorher helfen wollten und keine der beiden die Hilfe der anderen wirklich wollte. Na, ja, und sich das jetzt schon hochgeschaut hat und in diesem Interview, was meinte, die beiden sich dann so herrlich gegenseitig angebitscht haben. Ich kann es nicht anders sagen. Na, also da richtig Feuer drin ist. Von TNA Impact her muss ich sagen, Diana, bitte als Heel. Also wobei das eigentlich nicht wirklich ein Unterschied bei ihr ist. Sie ist als Face wie als Heel eigentlich dieselbe Person, nur mit einem vielleicht ein bisschen fieseren Moveset im Ring. Aber ansonsten macht sie eigentlich immer dieselben Sachen.
Mein Problem ist halt, Thunder Rosa ist halt dadurch, dass das Comeback halt so richtig verkackt wurde bei mir so ein bisschen unten durch. Ich finde sie einfach so langweilig. Ich verstehe nicht, was sie antreibt, was sie ausmacht. Irgendwie hat sie ihr Feuer so ein bisschen für mich verloren.
Ist sie nur noch eine Rosa und eine Thunder?
Ein bisschen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, dass man sie gleich gegen Toni geschickt hat, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Man hätte vielleicht das umgekehrt machen sollen, dass man jetzt sagt, erst hätte man sie zurückgebracht gegen Diana und dann, dass man das dann so als Number One Contender Feder aufbaut und Thunder dann am Ende das Ding gewinnt und dann auf Toni geht. Na, und dann hätte sie sich auch wieder ein bisschen mehr legitimiert, als anstatt wieder die Karte zu ziehen. Ich habe aber den Titel damals gar nicht im Ring verloren. Ich will jetzt mein Rückmatch.
Ja, aber Rosa passt halt gerade nirgendwo so richtig rein. Es ist halt ein bisschen traurig eigentlich. Ich weiß nicht, wo sie damit hinwollen. Ich sehe es nicht, dass sie in das Titelgeschehen mit reingeht bei Toni Storm jetzt wieder und gleichzeitig weiß ich nicht, wo sie sonst hin soll.
Vielleicht TBS Championship irgendwann nur.
Ja, aber da haben wir ja noch Mercedes und Willow gerade. Da haben wir ja schon das Problem alleine. Die passt gerade nirgendwo rein. Es ist kein Platz mehr für sie gefühlt.
Ja, dann schiebt sie zu ROH und da kann sie dann mit Athena rumbalgen.
Ja, wobei Athena ja wirklich gut ist.
Das ist ja, das ist wieder dieses Thema AEW, ROH, wer und wo und überhaupt. Und Damen Division. Naja.
Wobei Damen-Division, wie gesagt, es gibt drei große, naja, große bis mittlere Storylines, die allesamt catchy sind.
Ja, aber das ist jetzt seit wie vielen Jahren das erste Mal, dass das so ist?
Ja, aber dann jetzt zu sagen, ja, die Women's Division, gib ihr eine Chance.
Ja, das tue ich auch, aber durch die lange Zeit vorher müssen sie das auch über eine längere Zeit jetzt so durchhalten, dass sie die Women's Division mit mehreren Storylines nebeneinander interessant halten.
Naja,
Das
hoffentlich
reicht.
für immer.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Das reicht mir jetzt nicht, dass das jetzt im Moment so ist. Das muss auch so bleiben.
Ja, klar. Aber gerade ist es tatsächlich überraschend interessant.
Also da mag ich jetzt noch nicht so Credit geben, dass ich sage, das geht jetzt wieder aufwärts. Es ist ein guter Ansatz und ich hoffe, Sie gießen die Pflanze, damit sie wächst und gedeiht.
Okay, von der Pflanze finde ich absolut keine Überleitung, aber ich wollte mit dir natürlich noch über das Gauntlet-Match sprechen. Das war ja ein Casino-Gauntlet-Match. Der Sieger sollte bei Double or Nothing die Chance auf den AEW International Championship. Ich vertausche die beiden übrigens auch immer. Können sie nicht wenigstens nicht beide mit I anfangen lassen? Das ist so verwirrend. Na gut. Sieger war Will Ospreay. Erstmals anzumerken, dass es endlich mal ein einigermaßen logisch besetztes Match war. Wenig Kanonenfutter, dabei waren Will Ospreay, Jay White, Dante Martin, Penta El Zero Miedo, Kyle O'Reilly, Lance Archer Commander und Jay Lethal. Also alles eigentlich schon eher Namen, wobei man gefühlt, Jay Lethal war der, der vom Publikum am ehesten ignoriert wurde, alle anderen waren mehr over. Aber gut, ja, waren knapp 20 Minuten. Und ja, mit dem Sieger als Ospreay. Nachdem man die Teilnehmer gesehen hat, fand ich jetzt Ospreay nicht so überraschend, aber es ist insgesamt schon interessant, dass Monet jetzt auf den TBS-Titel geht und Ospreay auf den International-Titel. Den hat ja auch Roderick Strong gerade. Also ja, irgendwie sehr lustig, dass so große Namen auf die B-Titel quasi gehen.
Ja, das sieht dann so aus, als ob man die beiden vielleicht irgendwann auch mal auf die großen World Title gehen lassen will, aber das vielleicht jetzt nicht sofort, sondern in Zukunft. Und
Ja, das
das ja,
sowieso.
na, und ich sage jetzt mal, ein Ospreay jetzt vielleicht erstmal einen Run als International Champion bekommt und dann den Titel irgendwann, ich sag mal, man könnte ja zum Beispiel das machen, er behält den Titel bis All In. Und da geht es dann ein großes Title-for-Title-Match mit dem AEW World Champion, wer das dann zu der Zeit auch immer ist, in London im Wembley-Stadion. Und dann gewinnt Ospreay das Match, ist dann World Champion, gibt die International Championship wieder frei und dann kann Tony wieder eins seiner heißgeliebten Turniere machen.
Das finde ich ehrlich gesagt nicht so. Ich mag
Ja.
Title gegen Title Matches sowieso nicht. Ja, bei Ospreay brauche ich nicht unbedingt ein Title Match bei All In oder überhaupt. Da brauche ich nur ein großes Match mit einem Traumgegner. Das ist eigentlich egal, was es ist. Und da gibt es einige, die wir hätten. Übrigens, auch in dem Match hast du die Publikumreaktion gesehen, als Will und Jay White sich gegenüberstanden. Das war auch nice, oder?
Ja, da kamen alte New Japan
Ich hätte
Vibes wieder
gerne eine
auf.
große Story.
Ja, ich glaube, die hätte Jay White auch gerne.
Ja, das ist so
Ne?
traurig.
Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass Will Ospreay zum Schluss, als er das Match, er hat übrigens seinen Commander gepinnt.
Ja, ich war da noch gar
Ach
nicht. Ich
so,
dachte, wir reden
Entschuldigung.
einfach erstmal über das Match.
Okay, alles klar, dann setzen Sie fort.
Ja, genau, das Backstage-Segment hinterher mit René, Will Ospreay, Don Callis und Kyle Fletcher. Osprey meinte dann erstmal, dass er den Tiger Driver 91 nicht mehr einsetzen will, wegen der Verletzungsgefahr. War ja schon ein ziemlich krasser Spot bei dem Match gegen Brian Danielson, der sich da halt verletzt hat. Auf jeden Fall, was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, inwieweit Osprey jetzt Teil der Callis Family ist. Auf jeden Fall scheint es so einen kleinen Rift zu geben um Kyle Fletcher, weil der hat es ja nicht so gebracht. Aber so ganz weiß ich noch nicht, wie Osprey in die Callis Family reinspielt.
Richtige Taste gedrückt. Osprey war ja vorher schon Teil der Callis Family, auch schon bevor er jetzt offiziell fest unter Vertrag war. Ne? Da ist er ja auch schon mit denen aufgetreten und
Ja,
jetzt,
war er Teil der Family oder
ja,
hat er denen einfach nur geholfen?
das ist wieder die Frage, ist Jack Perry Teil der Elite? Ne? Also es ist dasselbe Thema. Also ich würde Will Ospreay eher als im Moment als Teil der Family sehen, denn Jack Perry als Teil der Elite, weil das halt noch nicht offiziell verkündet ist. Und ich sag mal, bei den Will Ospreay Matches sitzt ein Don Callis auch immer konsequent am Kommentar und das macht er nur bei seinen Jungs. So. Naja, also ich denke mal, dass man jetzt diesen Aufhänger mit dem Tiger Driver und der Verletzung in Anführungsstrichen von Bryan Danielson dafür nimmt, dass man Will Ospreay jetzt so langsam aus der Family rauslöst. Ja, also das hat ja Don Callis da auch deutlich gemacht, dass ihm das egal ist, ob er da Gegner mit verletzt. Er entscheidet Matches. Es ist ein mächtiger Move. Und Kyle Fletcher, ich sag mal, vielleicht den auch so langsam von der Family löst, weil vielleicht ein Mark Davis auch irgendwann ja aus dem Krankenstand wieder zurückkehrt. Und die beiden, das hat er ja auch vorher schon in einem Interview betont, dann auch wieder als Aussie Open zusammen auftreten werden.
Können ja auch als Aussie Open Teil der Don Callis Family sein.
Ja, das Ding ist nur, dass Mark Davis aber nie als Teil der Family eingeführt würde. Der müsste dann plötzlich einfach mit dabei sein.
Ja, why not?
Ja, das fände ich irgendwie ein bisschen, also wenn sie es schlau erklären, dann ja. Ja, aber so wie Don Callis dann Kyle Fletcher, der ja sagte, ist doch egal, ob er den Move jetzt gemacht hat, er hat doch das Match gewonnen und dann einfach nur sagte, du erzähl mir bitte nichts übers Gewinnen. Und dann weggegangen ist und Will Ospreay dann so ein bisschen den Kyle noch trösten musste.
Ja, ich glaube, Osprey braucht einfach wieder sein eigenes Stable. Wir wissen einfach, wie gut er als Stable-Chef, Chief, was auch immer ist.
Ja, genau. Das United Empire kommt dann zu AEW und wir sind dann Francesco Akira und wer dann noch so alles bei war.
Ja, das muss es ja nicht sein, aber er kann ja ein eigenes Stable haben. Aber ich finde ihn in einem Stable nicht, weiß ich nicht. Also als Einführung in das AEW-Universum, okay, aber früher oder später brauchen wir sein eigenes Stable.
Das
Na gut,
definitiv.
braucht ein Okada ja eigentlich auch.
Mal ganz
Alle
ehrlich.
Größen kriegen ihr eigenes Stable und wir haben einfach 20.000 Stables für die 20.000
Ja,
Belts, die wir bei AEW haben.
für die Unified Trios Titles. Nee, also ich sag mal, wenn man es ganz eigentlich genau nimmt, ist ein Okada zu groß vom Namen her für die Elite und ein Will Ospreay zu groß für die Don Callis Family vom Namen her. Ist jetzt so meine Erklärung.
Ja, aber bei Elite ist es ja wenigstens ein. Bei der Elite ist ja keiner so richtig der Chef. Das ist ein Zusammenwürfnis aus Freunden. Da klappt das vielleicht noch eher. Aber als Osprey ist
Ja,
ja klar
okay.
der Underling von Don Callis, der der Manager von denen ist. Das fände ich halt schräg. Aber das ist ja, es ist jetzt nur am Anfang. Also ich glaube auch, dass Osprey da früher oder später rausfliegt. Mal gucken, wie sie das anstellen. Apropos Factions und nach, was mit Leuten passiert, nachdem sie sich aufgelöst haben. Ich habe jetzt so viel über Chris Jericho gemeckert, dass er ein neues Gimmick braucht. Jetzt hat er eins und ich fühle mich nicht so ganz, also ich fühle es nicht, weil ich es auch noch nicht ganz verstehe. The Learning Tree, alleine schon, als er seine Promo bei Dynamite meinte, dass FTW nun for the world steht, weil dieser Sieg allen Fans gehört. Oi, ja. Verstehst du das Gimmick? Also
Ne.
also verstehen, was er damit sagen will schon, aber es ist irgendwie so ganz habe ich es noch nicht im. So, es ist nicht so, also normalerweise hat man ein Gimmick und dann sagt man so, ah ja, Das habe ich dann auch nicht. Das ist immer noch so, da ist
Nee.
Chris Jericho und der nennt sich jetzt Learning Tree. Okay.
Ja, irgendwie so. Er will jetzt sein Wissen an jeden, der meint, ja, das zu benötigen, weitergeben, damit die Leute dann ihre Karriere boosten und ich sag mal, am Nektar der Früchte des Learning Tree teilhaben lassen. Und eigentlich wissen wir, dass das natürlich heelmäßig gemeint ist. Ich meine, er ist ja auch mit Hook entsprechend umgegangen. Ja, und versucht das jetzt zu erklären, dass Hook halt nicht auf ihn gehört hat, als er und zweimal es gewagt hat, nach dem Judas-Effekt wieder aufzustehen. Und dann hatte er ja keine andere Wahl, als mit dem Baseballbat zuzuschlagen. Ne? Und da passt es auch, dass dann plötzlich ein Big Bill auftaucht und sagt: Lass mich an deinem Wissen teilhaben.
Ja, aber ich muss sagen, es fehlt für mich noch was. Vielleicht ist es einfach eine Catchphrase. Ein gutes Jericho-Gimmick hatte immer eine krasse Catchphrase. Irgendein Momentum, und das hat es noch nicht. Aber
Ja.
vielleicht, weil es noch sich in der Transition, in der Übergangsperiode befindet.
Ich nehme mal schwer an, dass das auch wieder, um mal beim Thema Stable zu bleiben, dass sich das auch wieder hin zu einem Stable entwickelt. Nicht? Big Bill jetzt so der Erste ist, der damit reinrutscht und vielleicht nimmt das dann, je mehr Leute dann am Learning Tree teilhaben wollen, dann auch mehr Fahrt aufnimmt.
Echt, das finde ich blöd. Also, ich fände es cooler, wenn jetzt Chris Jericho eine Weile mal solo geht, weil er hat jetzt so viele Stables und keine Ahnung was. Finde ich ganz cool, wenn er eine Weile alleine bleibt. Ja, du hast jetzt ein paar Mal Big Bill angesprochen. Der kam ja nach Jerichos Promo, das war bei Dynamite, ne? Raus und forderte ihn zu einem Match auf.
Nein, fordert er
Nee,
nicht.
oder? Nee.
Er wollte halt von ihm lernen, weil Chris Jericho ja in seiner Promo angesprochen hat, dass er sein Wissen gerne jedem zur Verfügung stellt, der daran teil, also davon profitieren möchte. Und das sagte Big Bill dann auch so. Und dann sagte Jericho aber, da musst du mich erstmal von dir überzeugen, dass du meine Mühe auch wert bist. Und dann kam es halt zu dem Match von Big Bill und da hat er ja ständig in die Kamera geguckt und gemeint, Jericho, schaust du zu? Siehst du, was ich hier veranstalte? Und ja, das kannst du dann ja einmal genauer erzählen.
Keine Ahnung, jetzt bin ich raus.
Also Big Bill wollte nicht gegen Jericho wrestlen, sondern wollte eben von ihm unterwiesen werden, wenn ich es mal so ausdrücken darf.
Aber das war doch zu einem Match rausfordern eigentlich. I need guidance from the learning tree. Für mich klang das eigentlich,
Nö. Für mich
so wie
klang.
das rausgebracht wird, für mich klang das einfach so, als hätte ihn für den Mann. Egal. Auf jeden Fall, Big Bill hatte dann einen Squash bei Rampage. Das war jetzt auch irgendwie wurscht. Da sah Jericho halt zu, nickte anerkennend. Und ja, Big Bill als Gegner wird ein bisschen random, aber abwarten. Ist
Nicht
jetzt eben.
als Gegner, als Schüler.
Ja, Sweetie, aber er wird früher oder später ja sein Gegner sein. Wir sind ja nicht beide blöd, oder?
Warum setzt du immer voraus, dass die beiden sich dann verkrachen?
Weil Jericho das mit Hook doch auch so gemacht hat. Der hat doch Hook auch dann zu einem Match rausgefordert und hat ihn darüber versucht, was beizubringen.
Naja, mal gucken. Also ich sehe das noch nicht so. Ich sehe das eher als so eine längerfristige Story. Ich weiß jetzt nicht, ob Big Bill dann so unbedingt der ist, der dann von Jericho auch verraten wird.
Aber
Aber
das geht doch nicht um Verraten, aber bei Hook und Jericho war doch das erste Match auch freundschaftlich. Und in.
ich sehe da noch nicht, dass da in nächster Zeit ein Match zwischen den beiden kommt.
Okay. Auf jeden Fall gab es jetzt erstmal ein Match gegen, oder es gibt erstmal noch das Match von Jericho gegen Shibata, wofür ich überhaupt gar kein Fan bin, weil irgendwie, finde ich, wird Shibata in der Story verheizt. Aber ich liebe seine Handykommunikation. Da sieht man einfach, dass er nicht 100% ernst ist.
Ja, und dass er immer noch die Damen, die ihn dann interviewen, dann mit einer kleinen Nettigkeit verbaler Art bedenkt und ihr Erscheinungsbild dann lobt, sage ich jetzt mal. Ne?
Jetzt waren es immer die Klamotten. Vielleicht steht
Naja,
er
bei
total.
naja, das eine Mal, oder ich glaube aber hier vorher hat er ja auch immer schon so, heute siehst du aber gut aus. Hat er sein Handy sagen lassen. Na, und nur bei René jetzt beim letzten, weil die halt so einen herzförmigen Ausschnitt im Oberteil hatte, da hat er dann irgendwie den Spruch gebracht, von wegen, das Herz ist umrandet von Diamanten oder so, weil das so glitzerig aussah.
Also so wie du das erzählst, klingt das total pervy. Aber ich glaube, so war das nicht gemeint.
Nee, nee, war's auch nicht. Also, naja, jedenfalls macht er immer, ich sag mal, noch Kommentare zum Erscheinungsbild der Interviewerin im Moment.
Aber nicht nur das, er hat dann noch eine andere Storyline, die ich auch nicht so doll finde. Das ist gegen Shane Taylor Production. Die haben ihn ja attackiert und es gab bei Rampage ein Match auf Shibatas Seite dann Garcia. Ich habe gerade den Vornamen nicht rausbekommen.
Daniel.
Das fand ich nämlich cool, weil das passt wegen ihrem Aufeinandertreffen in der Vergangenheit irgendwie ganz gut. Und das Match fand ich auch gut, war Main Event von Rampage halt. Also Katsuyori Shibata und Daniel Garcia dann gegen Shane Taylor und Lee Moriarty. In dem Fall durfte Shibata dann Moriarty sein PK geben und so gewinnen. Das war auch ein echt cooles Match. Ich bin jetzt aber auch froh, wenn es dann damit durch ist und Shibata ein paar anständige Sachen zu tun kriegt. Also ich freue mich auch. Also ich freue mich auf jedes Shibata-Match natürlich, aber die sind gerade so sehr unspektakulär, was die Gegner angeht.
Ja, Shane Taylor Promotions sind jetzt nicht so die namhaftesten. Das hatten wir in den letzten Wochen auch immer gesagt, dass die irgendwie so gar nicht bei AEW reinpassen. Da irgendwie nur Kanonenfutter sind. Die sollen mal bei ROH bleiben und dann kann man Shibata auch namhaftere Gegner geben und vielleicht auch eine sinnvollere Storyline. Was ich allerdings an dieser Geschichte schön fand, da gab es ja vorher dann auch ein Backstage-Interview, wo dann Daniel Garcia mit dazu kam und ja erklärt hat, dass er ob ihrer Historie Shibata ja sehr respektiere. Und dann kam er tatsächlich in Shibata-Gear zum Match heraus. Schwarze Hose, schwarze Stiefel, nicht mehr. Na, also so das schöne The Wrestler-Outfit, wobei Daniel ja normalerweise auch ein bisschen farbenfroh an sich kleidet, wenn er in den Ring steigt. Also das fand ich auch noch einen schönen Kniff an der Sache.
Hast du ja nicht schon öfters mal nur schwarz getragen?
Nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte, dann ist es aber schon länger her.
Es nicht. Irgendwie hatte ich das so im Kopf.
Also zuletzt, seit er tanzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es davor war, als er Sports Entertainer bei der JAS sein wollte.
Doch, meistens ein schwarzes Höschen und schwarze Schuhe. Höschen klingt aber auch so blöd, ey.
Naja, mehr war es ja eigentlich auch nicht. Eine schwarze Sport, kurze Sporthose halt.
Und wo er die
Badehose oder so.
Titel alle hatte, war er ja auch schwarz. Da hat er immer dieses DG auf den Knieschonern stehen oder diese Raute. Na egal.
Okay.
Ist mir nur gerade im. Hatte nicht so was Buntes im Kopf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein cooles Match. Und ja, Storylines gibt es jetzt eigentlich nicht mehr so, aber ein Match muss man auf jeden Fall noch benennen, wenn man von der letzten Woche bei AEW sprechen will. Und zwar das Mox-Match, IWGP World Championship Match. John Moxley gegen Powerhouse Hobbs. Natürlich gewann Mox nach 10 Minuten mit seinem Rear Naked Choke. War gut, aber man hat gemerkt, dass Hobbs leider verletzt ist also er hat irgendwie eine Knieverletzung. Nach dem Match sprach dann Mox in die Kamera und sagte, dass Randa Rita ein toter Mann sei. Und dann kam noch Takesh da raus. Also gleich zwei Herausforderer und dazu noch zwei sehr interessante. Also ich feiere Mox als IWGP World Champ jetzt schon ein bisschen. Er wird den Titel nicht lange behalten, aber ich finde ihn sehr cool.
Wobei ich mich frage, für mich war es ein bisschen überraschend, dass er den gewonnen hat. Aber gut, muss
Für
man sich.
alle auch. Ich glaube, jeder, der das Event gesehen hat, dachte so, what?
Ja, nimmt dann Naito mal eben den großen Gürtel ab. Ja, Red Narita, ich habe jetzt zu wenig New Japan in letzter Zeit gesehen, um zu wissen, wie der sich da schlägt. Ich sag mal, wird eine schöne Titelverteidigung sein. Und Takeshita ist dann sein großer Herausforderer bei AEW. Das wird, ich denke mal, auch wahrscheinlich auf der Double or Nothing Card vielleicht landen, weil für eine Weekly Card wäre ein Moxley gegen Takeshita doch ein bisschen zu klein. Zu groß, meine ich, Entschuldigung.
Wahrscheinlich, ja. Aber nee, im New Japan-Universum ist einfach Renarita sein nächster Gegner. Der hat ihn auch gemault. Also, ja.
Ja, meine ich. Dann kann das ja da gut sein, aber so das New Japan, das ist ja immer ein bisschen nebenher, da hat man jetzt vielleicht auch nicht so das Sauronsche Auge drauf.
Ja. Also, ich verfolge es natürlich schon, weil ich Fan bin, aber ja, das ist jetzt, glaube ich, dafür, dass es ein Nebensatz ist, musste man das im Commentary jetzt auch nicht unbedingt erwähnen. Ich fände es ganz cool, wenn das dann zum Match kommt, dass man die anderen Matches, die Mox als Titelverteidigung hatte, zumindest irgendwie erwähnt. Vielleicht kann man ja ein kurzes Video zeigen oder so, damit man auch merkt, wie wichtig der Titel ist. Weil, ja, wie gesagt, so nicht alle, die AEW gucken, gucken New Japan. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich muss den Titel jetzt auch nicht in Ewigkeiten bei AEW verteidigt haben. Ich hoffe, also ich finde es cool, dass Box Titelträger ist. Er hat es definitiv verdient.
Was
Ich habe
ist
aber auch
denn
nichts dagegen, wenn er ihn schnell wieder verliert.
die nächste große New Japan Show?
Was haben wir jetzt? Was ist das nächste große? Naja, was bezeichnest du als groß? Das größte
Naja,
wäre als nächstes Dominion.
dass sie ihn bis dahin den Titel halten lassen
Ja.
und er dann irgendwie einen Gegner vorgesetzt bekommt, an den er den dann verlieren kann.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Na, im Übrigen, ich habe zugegebenermaßen neulich mal auf die Webseite von New Japan geschaut, diese internationale, dieses njpw1972.com. Und da war diese Titelverteidigung im Powerhouse Hobbs auch in der Titellegende schon mit aufgeführt. Also das fand ich auch nice. Da sind die Japaner sehr gewissenhaft.
Bei der Website manchmal, ja, manchmal sind da echt Karteileichen drin, wo du dich wenn du was checken willst oder so ein bisschen veräppelt fühlst. So, wer dann noch alles im Roster ist.
Davon ab. Und ich sag mal so, vom äußeren Erscheinungsbild könnte man die Website einem kleinen Lifting unterziehen. Also so mediengestalterisch-technisch gäbe es da das ein oder andere Verbesserungspotenzial.
Ja, ist halt sehr reduziert, finde ich aber auch nicht unbedingt schlecht. Na gut, aber bevor wir hier in die Designs gibt, gibt es noch irgendwelche Matches, über die wir sprechen müssen? Es gab ja noch den AEW World Trios Championship und Ring of Honor Six Man Tag Team Championship Match, dem Match auch schön. Bullet Club Gold gegen Action Andretti und Top Flight. Ja, das war jetzt okay. Trios Titel halt. Dann gab es noch, das waren zwei interessante Matches, die ich auch aufgeschrieben. Und zwar das Comeback-Match von Rey Fénix. Das war gegen Beast Mothra. Das waren 15 Minuten. Das war eine coole In-Ring-Story, weil Fénix quasi erst wieder ankommen musste. Das war so die Story des Matches und das Match an sich war gut. Und es gab das Comeback von Rouge. Das war aber nur ein Squash. Und da war eigentlich das Spannende, wie uninteressiert die Crowd war, als Rouge rauskam, aber wie sehr sie ihn bejubelt haben, nachdem er gewonnen hat. Vielleicht einfach, weil es zwei Comebacks direkt hintereinander waren? Oder glaubst du, Rouge ist irgendwie einfach nicht mehr over?
Naja, wir haben ihn jetzt lange nicht gesehen, ne? Also da muss er sich jetzt wieder in Erinnerung bringen. Und vielleicht sind die Leute dann über diese kurze Zeit mit ihm warm geworden. Im Übrigen, damit du beim nächsten Mal, wenn dann die Bang Bang Gang wieder eine Titelverteidigung hast, nicht eine Viertelstunde Titel aufzählen musst, es sind jetzt offiziell die AEW Unified Trios Championships.
Warum hat man sie nicht einfach abgeschafft?
Das musst du Tony Khan fragen. Ne? Ja, um mal zum anderen Match zuzukommen. Ich bin jetzt auch heilfroh, dass Phoenix wieder da ist. Ne? Dann werden wir auch bald wieder das Death Triangle in voller Mannstärke agieren sehen. Und welches Match ich noch erwähnen möchte, ist ein Tag Team Match. Grizzled Young Vets gegen The Acclaimed. Weil die Grizzled Young Vets, die kenne ich ja von TNA. Und das hat mir auch sehr gefallen. Und ich sag mal, James Drake und Zack Gibson haben jetzt auch keine so schlechte Figur in dem Match gemacht. Die ab und zu mal wieder bei AEW zu sehen, da würde ich mich auch nicht drüber ärgern.
Ja, aber es war halt ein So-Da-Match irgendwie. Also so richtig spannend fand ich es
Ja,
auch nicht.
ohne Geschichte dahinter, das ist richtig. Aber so von der reinen Innenringleistung und sie haben halt gute Heels abgegeben in dem Match. Vielleicht kann man ihnen ja irgendwann mal eine längere Storyline bei AEW geben. Mal schauen.
Ja, verkehrt sind sie nicht. Gut. Card für die nächste Woche. Weiß ich gar nicht, wie aktuell. Ich habe heute nichts mehr dazu gekommen. Ich habe es jetzt nicht nochmal checken können, aber ich weiß auf jeden Fall, bei der Dynamite kommt das FTW Rules Match, Chris Jericho gegen Katsuyori Shibata. Dann das TNT Championship Match, Adam Copeland gegen ein Mitglied von House of Black. Es gab bei Collision the Challenge. Also entweder Malakai, Buddy oder Brody. Das erfährt Adam erst, wenn er im Ring steht. Dann ein Singles-Match Serena Deeb gegen Mariah May. Darauf freue ich mich sehr. Und wir wissen, dass Kenny Omega da ist, weil die ganze Folge aus Winnipeg kommt. Und wir wissen auch schon, dass direkt nach Dynamite die Rampage-Ausgabe kommt. Heute habe ich ein FS-Problem. Teil schon, ja, sind immer noch NFL-Gedöns, bla bla. Auf jeden Fall Rampage direkt nach Dynamite.
Genau, und was wir auch wissen,
Ui.
das ist vorhin bei uns im teaminternen Chat oder bei WhatsApp in der WhatsApp-Gruppe rausgekommen, es wird nächste Woche kein Collision geben.
Okay.
Na, also da ist, ich weiß jetzt nicht, was der Grund ist. Wahrscheinlich gibt es dann am Wochenende wieder irgendwelche Playoffs, ich sag mal NHL oder NBA oder so, die dann auf dem Sender gezeigt werden und Collision dafür wird dann flach fällt. Und Rampage wird dann auch direkt hinter Dynamite aufgezeichnet, so wie ich das verstanden habe.
Ja, das habe ich ja gesagt. Das wird auch direkt danach gezeigt, soweit ich weiß. Okay. Dass es ausfällt, habe ich irgendwie voll nicht mitgeschnitten. Wo wurde das denn angekündigt? Auf Twitter oder was?
Das musst du den guten Jens fragen, der hat das vorhin in der Gruppe verkündet und dann etwas später dann geschrieben, dass das tatsächlich dann gar nicht stattfindet.
Ist ja spannend. Nö, nee, ich habe heute noch überhaupt nicht in den Chat geguckt, weil bei 5000 Nachrichten habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr
Ja,
nachzulesen.
das
Ich
ist beim
hänge
Chat,
hinterher.
ja, ist bei Chatgruppen immer ein bisschen problematisch, ne? Das
Ja. Aber spannend. Das wurde erst heute verkündigt. Verkündigt.
Also
Wow.
zumindest hat das Jens heute in der Gruppe geschrieben. Ich kann es ja mal kurz raussuchen.
Ja, hätte mich nur interessiert, was die Source dafür ist, weil das wäre ja echt komisch, dass es jetzt, oder ich habe es nicht gehört, dass es irgendwie bei Collision oder so gesagt wurde.
Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung.
Okay, sehr überraschend. Na dann. Das ist das erste Mal keine Collision, ne? Na dann.
Nee, das gab es, glaube ich, schon mal.
Gab es da schon mal, dass es
Ja,
keine Collision in
naja.
einer Woche gab? Habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm, aber vielleicht bin ich auch einfach schon sehr müde. Und meine Nase ist langsam dicht. Ich bin ein wenig erkältet. Kind dachte sich, bevor das Wetter jetzt nochmal gut wird, stecken wir nochmal die Mama an.
Ja, so wie es
Und
sich
schnuppern.
gehört, ne?
Ja, wie supi. Naja, der lange Winter ist bald vorbei. Nee, aber sonst habe ich auch nichts mehr hier stehen an interessanten Dingen.
Ich habe ja eigentlich auch nichts mehr. Wir haben, glaube ich, soweit alles, was erwähnenswert und wichtig ist, behandelt.
Okay, wenn nicht, dann ergänzt das gerne in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt. Sowieso, ihr schreibt mir echt mal, ob das okay war mit den Storylines. Es war natürlich ein bisschen chaotisch. Aber per se fand ich das zumindest für mich, fürs Aufschreiben eigentlich ganz cool, weil ich dann hinterher nochmal alles durch mir durch den Kopf abgehen lassen. Und für mich persönlich war es irgendwie cool. Es war mehr Arbeit, als ich schreibe einfach nur mit, während ich Wrestling gucke. In dem Fall, aber ja, keine Ahnung. Wir können uns ja auch teamintern nochmal beraten, ob das so okay war. Und eben, aber wichtig ist, dass es euch gefällt, weil ihr müsst den Bums ja hören. So, ich habe nichts mehr anzukündigen. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Also überlasse ich einfach mal Thorsten das letzte Wort und sage, bleibt gesund, macht's gut, ciao.
Ja, hört und liest fleißig alles, was wrestling-infos.de so raushaut. Jetzt am Wochenende ist ja auch der erste tolle PLE in Europa außerhalb von England, der Backlash France. Da wird sicherlich auch von Andy und Chris entsprechend eine Würdigung im Weekly Podcast geben, dann wird es in absehbarer Zeit auch wieder was zu TNA geben. Vielleicht ist auch mal WXW wieder Thema. Also bei uns wird es auf jeden Fall nie langweilig. Ich wünsche euch auch eine erfolgreiche Woche und einen schönen 1. Mai, wann immer ihr das hört. Auf Wiederhören.